Deutschlandradio Kultur. Einstand.
Bundesschulmusikorchester. Der Name klingt nicht gerade aufregend, die Idee ist es aber schon. Einmal im Jahr treffen sich Studenten der Schulmusik aus ganz Deutschland zu einer gemeinsamen Orchesterarbeitsphase. Jedes Jahr an einer anderen Hochschule in einer anderen Stadt. In ihrem Studium, das vollgepackt ist mit Instrumentalunterricht, Tonsatz, Werkanalyse, Ensembleleitung, Musikwissenschaft, Pädagogik, Didaktik und, haben sie nur wenig Gelegenheit, Orchestererfahrung zu sammeln und sich mit den großen Werken des sinfonischen Repertoires auseinanderzusetzen. Dem wollen sie abhelfen, das Ganze freiwillig und selbstverwaltet. Vor 20 Jahren ist das Bundesschulmusikorchester gegründet worden und zum Jubiläum ist es wieder an seine Geburtsstätte, die Musikhochschule Franz Liszt in Weimar, zurückgekehrt. Schattendasein Schulmusiker? Das Bundesschulmusikorchester räumt mit Vorurteilen auf. Hören Sie eine Sendung von Eva Blaskewitz.
Probe im Volkshaus Jena. Am Abend findet hier, am Stammsitz der Jenaer Philharmonie, das erste von zwei Konzerten statt. Auf den Notenpulten liegt Bruckners 5. Sinfonie. Der Dirigent, Kirill Stankow, feilt an Übergängen und Tempowechseln. Ab und zu reckt jemand ein Handy zum Fotografieren. Es wird viel gelacht und gelegentlich verstohlen gegähnt. Die Tage sind lang, die Abende auch. Aber die Begeisterung der Musiker ist auch nach fast einer Woche Proben ungebrochen.
Man spürt hier in dem Orchester, dass viele sich erinnern an ihre so Landesjugendorchesterzeit, wo man sich halt für eine Woche lang abgekapselt hat und eingetaucht ist in die Musik und nur die Musik gezählt hat und man selbst als junger Mensch.
Kirill Stankow ist 32, ein jugendlicher Typ, der gerne bunte Socken trägt. Er leitet das Jugendsinfonieorchester Tübingen. Internationale Aufmerksamkeit erregte er, als er beim Dirigierwettbewerb in Besançon vor 2 Jahren einen 2. Preis gewann. Mit professionellen Orchestern wie dem MDR-Sinfonieorchester oder dem Orchester der Leipziger Oper hat Kirill Stankow gearbeitet. Aber die Idee des Bundesschulmusikorchesters fasziniert ihn so sehr, dass er, wie die Organisatoren, ehrenamtlich arbeitet.
Welche Sorte von Mensch nimmt sich denn Zeit in den Ferien oder statt auszuschlafen oder sonst irgendwas zu machen, kommt hierher, gibt alles, 9 Stunden Proben am Tag, um an einer gemeinsamen Sache wie einem Sinfoniekonzertprogramm zu arbeiten. Das sind die, die motiviert sind. So. Und was wir miteinander gerade wunderschön erfahren ist, ich habe ganz viel von den Feuer, was ich gerne teilen möchte. Und die haben das auch alle, dass wir gemeinsam entdecken, wie lodert man sich gegenseitig an. Und das ist ja auch das, was wir dann, oder was die jungen jetzt noch Studenten und Studentinnen dann irgendwann vor der Klasse oder in der Schule vielleicht weitergeben wollen. Und wir können alles aus Büchern erfahren, was wir wollen. Wir können lesen über Kochen, wir können erklärt bekommen, wie sich Haare anfühlen oder Haut oder sowas. Und worum es ist, aber dann geht es natürlich eine sinnliche Erfahrung. Also alles Theoretische ist und dann spielt man los und denkt einfach nur, ich kann es nicht in Worte fassen und das ist überirdisch und das muss man erfahren.
Eine Erfahrung, die für so manche Schulmusikstudenten keineswegs selbstverständlich ist. Die Plätze in den Hochschulorchestern bleiben, zumindest was die Bläser betrifft, oft den Hauptfächlern vorbehalten. Für ein eigenes Orchester reicht die Zahl der künftigen Musiklehrer meist nicht aus. Die Münchner Hochschule mit gleich 2 Schulmusikorchestern ist eine große Ausnahme. Aber selbst diejenigen, die mit Jugendorchestern aufgewachsen sind, erleben das BSMO, wie sie es kurz nennen, als etwas Besonderes.
Ah, es ist super. Also schon in der ersten Probe war es schon ein toller Orchesterklang, muss man sagen. Und dann auch das Außenrum macht so viel Spaß.
Das ist einfach eine tolle Gelegenheit, erstens andere Leute kennenzulernen, die das Gleiche machen und die aus ganz Deutschland kommen. Und dann kann man auch seine Studiengänge vergleichen, das ist auch meistens ganz interessant. Und es ist ein sehr hohes Niveau hier. Also da sind auch alle Dirigenten immer ziemlich begeistert, wenn sie so die erste Probe hinter sich gebracht haben, weil sie von Schulmusikern vielleicht auch nicht so viel erwarten manchmal.
Wenn man mal vom Bundesschulmusikorchester gehört hat, von jemandem, der mitgespielt hat, dann kriegt man so eine Begeisterung mit, dass man gar nicht anders kann, als damit einzusteigen. Die Leute alle und die Musik, es kommen auch immer grandiose Ergebnisse raus, sodass man nochmal so einen richtigen Schwung mitkriegt und eine Motivation, und das gibt einem einen riesen Antrieb.
Die Oboistin Annabel Weinhardt ist eine der Organisatorinnen. Sie studiert im 6. Semester Schulmusik in Weimar. Dass Studenten die Arbeitsphasen organisieren, gehört zu den Markenzeichen des Bundesschulmusikorchesters. Auch die Gründung vor 20 Jahren ging auf eine studentische Initiative zurück.
Die Idee habe ich im Prinzip von zu Hause mitgebracht,
erzählt Martin Lenz. Er ist der Schulmusik abtrünnig geworden und arbeitet heute als Dirigent vor allem mit Jugendorchestern.
Mit dem Hintergrund, dass ich schon lange von Orchestermusik, wie soll ich sagen, begeistert und infiziert war. Dieser Virus des gemeinsamen Spielens, des Musizierens, des sich gegenseitig anfeuern und füreinander einstehen und sich engagieren, neue Projekte zu entwickeln und so weiter und so weiter. Das hatte ich schon zu Hause auch gemacht. Ich komme aus Hamburg und habe da im Landesjugendorchester, in verschiedenen anderen Jugendorchestern eben ja, Vorstandsarbeit gemacht und Ähnliches. Und dann kam ich nach Weimar, ja, eine vergleichsweise kleine Stadt im Gegensatz zu Hamburg. Und es war mit einem Schlag vorbei mit dem selber Orchesterspielen. Wir waren damals das erste Semester, wo relativ viele Hauptfächler waren, die nicht Gesang oder Klavier hatten. So, dass es vorher gar keine Infrastruktur gab für irgendein Schulmusikerorchester oder Ähnliches. Und als wir das dann so langsam aufbauten, war es natürlich ein Kammerorchester und kein Sinfonieorchester. Aber diese Droge Sinfonieorchester, die hat mir halt gefehlt. Und da ich das von anderen Kommilitonen aus anderen Hochschulen auch kannte, war die Idee eigentlich nur folgerichtig und war eigentlich nur ein Umsetzen von dem, was viele schon gefühlt haben.
Beim damaligen Rektor der Weimarer Hochschule, Wolfram Huschke, rannte Martin Lenz offene Türen ein. Huschke, selbst Schulmusiker, sagte sogar gleich eine zweite Arbeitsphase zu, um das Projekt auf stabile Füße zu stellen. Das Organisatorische war anno 1995 noch ziemlich umständlich. Statt E-Mails und Facebook-Nachrichten wurden Briefe und Faxe durch die Republik geschickt. Man telefonierte sich die Finger wund, um sicherzugehen, dass die versandten Plakate wirklich in den Hochschulen aushingen. Und auch die Suche nach einem geeigneten Probenort erwies sich als nicht so einfach.
Es war damals in den 90ern ja auch noch überall Baustelle in Weimar. Das heißt, wir waren damals im noch nicht sanierten, noch nicht beheizbaren E-Werk, was mittlerweile eine normale Spielstätte ist. Aber damals hatten wir dann so eine Dieselaggregatheizung dann mit großen Schläuchen da rein. Es war auch Oktober, da warme Luft reinpusten lassen.
Den Elan der Gründungsmitglieder konnte das nicht bremsen. Ihre Ambitionen gingen über das reine Orchesterspielen hinaus.
Also wir hatten damals als zweiten Schwerpunkt neben dem symphonischen Orchesterspiel hatten wir für die ersten Jahre immer einen Dirigierkurs eingebettet, sodass die Studenten, woher sie auch immer kamen, die Möglichkeit hatten, erstmal grundlegend ein paar dirigentische Sachen zu lernen von dem jeweiligen Leiter des Projektes. Und dann wurde im Laufe der Woche wurde der Unterricht ein bisschen intensiver und damit auch ausgewählt, wer auch vom Orchester größere Strecken proben durfte. Und am Ende eben auch im Konzert dirigieren. Wir hatten damals Werke von Hindemith und seinem Schüler Gensmer auf dem Programm, Streichorchesterwerke, die eben auch einfacher zu überblicken waren. Und das haben dann eben die Studenten satzweise dirigiert.
Der Dirigierkurs ist inzwischen Geschichte. Für die heutigen Orchestermitglieder steht das Orchesterspielen selbst klar im Vordergrund. Man möchte mit professionellen Dirigenten ein hohes musikalisches Niveau erreichen. Professioneller geworden ist auch die Struktur. Seit ein paar Jahren ist das Bundesschulmusikorchester ein eingetragener Verein mit Satzung, Steuernummer und allem, was dazugehört. Simon Kannenberg, der 2009 für eine Arbeitsphase in Hamburg verantwortlich war, hat die Vereinsgründung initiiert.
Also wir versuchen als Trägerverein relativ behutsam im Hintergrund zu agieren und wirklich einfach nur als beratende Institution im Hintergrund zu sein. Und dann kriegt man ab und zu mal einen Anruf, können wir den Vertrag hier so unterschreiben oder wir haben hier noch Restgelder übrig von diesem Jahr, was machen wir damit?
Die Organisationsteams müssen das Rad also nicht mehr jedes Jahr neu erfinden. Und dass der Verein gemeinnützig ist, macht die Sponsorensuche erheblich leichter. Mehr Institutionalisierung sollte allerdings nicht sein, findet Vizepräsident Johannes Haslacher. Denn es mache gerade einen besonderen Reiz aus, dass jedes Jahr andere Leute die Organisation übernehmen.
Das hat natürlich gewisse Schwierigkeiten, die es dann zu überwinden sind. Erst recht, wenn das Leute in der Hand haben, die wenig Erfahrung haben mit sowas in der Art. Es hat aber einfach den ganz großen Reiz, dass es jedes Jahr eine ganz neuartige Kombination ist von Menschen, die zusammenkommen, von den Orten, an denen es stattfindet, von der Stimmung, die dort entsteht, von allen möglichen Aspekten, die davon abhängen, welche Leute das organisieren.
Uns sind viele Herausforderungen begegnet, mit denen man nicht gerechnet hatte,
sagt Elsa Hoffmann. Sie hat das Orchester für die Jubiläumsarbeitsphase nach Weimar geholt. Als einzige aus dem vierköpfigen Organisationsteam spielt sie selbst in diesem Jahr nicht mit. Dafür kümmert sie sich um alles, was tagsüber an Arbeit anfällt und steht jeden Morgen um 6:30 auf, um das gemeinsame Frühstück im Hostel vorzubereiten.
Vor allem muss man sich sehr früh um Finanzen kümmern, um eine Unterkunft. Wir haben ja jetzt doch ein ziemlich großes Orchester und haben 70 Auswärtige untergebracht. Und Weimar ist sehr beliebt als Standort für Schulklassenbesuche und sowas. Insofern muss man sehr früh die Unterkunft buchen. Dann müssen die Probenräume organisiert werden, das Organisieren der Instrumente, zusätzliche Instrumente sowie Pauken oder was auch immer, was eben gestellt werden muss. Das hat uns vor viel größere Herausforderungen gestellt, als wir erwartet hatten.
Denn Pauken konnte die Franz-Liszt-Hochschule den Musikern nicht zur Verfügung stellen. Ansonsten unterstützt sie das Projekt großzügig. Für den Rektor, den ehemaligen Berliner Kultursenator Christoph Stölzel, war das ganz selbstverständlich.
Also wir sind ja gastfreundlich und natürlich auch der lokalpatriotische Stolz, dass das bei uns damals gegründet worden ist und mein Vorvorgänger Wolfram Huschke damals so geholfen hat. Und was die wollen, ist absolut förderungswürdig, dass die Musiklehrer eben, weil sie selbst Vollblut-Orchestermusiker sind, eben auch dieses Feuer mitbringen können, das dann auf die Kinder und Jugendlichen überspringt. Ich kann mich erinnern, dass Musikunterricht grauenhaft war, theoretisch Quintenzirkel und sonst was alles und Chromatik und Musikerbiografien. Also wir hatten so einen deutschen Komponisten, der unglücklich in der Schule saß und sein Leben verwirkt sah, dass er da landen musste. Und das ist doch ganz was anderes. Das sind Vollblutmusiker, die setzen sich ans Klavier oder mit dem Instrument und stecken eben an. Ich finde das ganz wichtig und alles, was in die Richtung geht, muss man fördern.
Die Hochschule unterstützt uns mit einem sehr großen Betrag aus dem Kreativfonds. Und ansonsten haben wir Sponsoren angeschrieben, viele, wirklich viele und auch professionell, auch über die Hochschule. Es kam geldtechnisch darüber fast nichts rein. Wir haben aber dafür Getränke umsonst und von der Touristinformation kleine Dinge, die wir den Spielern schenken konnten am Anfang, damit man einfach so ein kleines Willkommensgefühl auch hat.
Willkommen und gut aufgehoben sollen sich die Musiker fühlen. Und dafür sorgt das Organisationsteam um Annabel Weinhardt und Elsa Hoffmann nach Kräften. Für die Abende steht ein eigens angemieteter Studentenclub zur Verfügung. Und zur Freizeitgestaltung haben sie sich einiges einfallen lassen.
Man möchte den Hochschulstandort attraktiv machen und man möchte die Musiker bei Laune halten. Und insofern haben wir uns einige Sachen ausgedacht. Zum Beispiel sind wir gemeinsam essen gegangen. Es gab eine Stadtführung. Am ersten Abend haben wir ein Kennenlernspiel gemacht. Das bedeutete sowohl Kennenlernen der verschiedenen Leute als auch Kennenlernen der Innenstadt. Da haben wir eben kleine Aufgaben gemacht. Die sollten Fotos machen von 3 Brunnen zum Beispiel oder von 3 Statuen. Und eben jedes Mal, wenn eine Aufgabe erledigt war, sollten sich die Gruppen neu mischen, sodass, ja, Kennenlernen stattfinden konnte. Und währenddessen hat schon ein Teil vom Team gegrillt und dann, als dann das Spiel zu Ende war, konnten alle dann fertige Thüringer Rostbratwürste genießen.
Sehr erlebnisreich sei die Zeit in Weimar, das erzählen viele der Musiker. Und das gilt auch für die Proben, ganz besonders am letzten Tag.
Für eine halbe Stunde wurde die Probe geöffnet für eine sogenannte Fun-Probe. Das heißt, jeder, der wollte, jeder, der konnte, jeder, der spontan Lust hatte, durfte sich nach vorne stellen und einmal diesen A380 von Orchester in die Hand nehmen. Und das war ein ganz besonderer Moment, also für alle, die vorne standen, so wie auch für mich, weil man eben sofort spürt, dass das Orchester reagiert, dass es anders spielt, je nachdem. Das ist stressig, aber es ist auch ein ganz beeindruckendes Gefühl.
Die Musik ist das eine, das andere der Austausch mit Gleichgesinnten. Hören, wie das Studium an anderen Hochschulen abläuft, Erfahrungen und Ideen für den künftigen Berufsalltag austauschen, sich vernetzen.
Also wir haben uns tatsächlich gestern Abend in der Kneipe darüber unterhalten, dass man als Lehrer auf jeden Fall das hauptsächlich Lehrer ist und erst an zweiter oder dritter oder vierter Stelle Musiker, aber dass es sehr, sehr wichtig ist oder fast unabdingbar, dass ein Musiklehrer ein Musiker mal war oder das mal erlebt hat, wie das ist, weil man dann natürlich ganz anders wirkt, ganz anders sein kann auch.
Die Harfenistin Babette Niklas. Sie studiert im 7. Semester an der Musikhochschule in Leipzig.
Was soll jemand, der nicht Musik studieren will oder der Musikwissenschaft studieren will, ein Neapolitaner schreiben und am Klavier spielen können und die Zusammenhänge darüber wissen, das nützt ja nichts. Wir haben das gelernt, ich glaube, in der 7. Klasse oder so. Was soll man damit? Klar, historisches Kontextwissen, musikwissenschaftliches Wissen vielleicht über Komponisten und so. Aber was nützt mir das, wenn ich die Bedeutung davon gar nicht selber erfahren kann? Also wenn ich ganz viel Inhalt über Musik erfahre, aber eigentlich gar nicht merke, was das eigentlich ist.
Was vor allem bei den Schülern hängen bleiben soll, ist ein emotionaler Bezug zur Musik, die Fähigkeit, Musik zu rezipieren. Und da wird vor allem ein emotionaler Zugang sein. Aber auch da kann man sehr differenzierte Hörweisen prägen, meine ich, wenn man eben die Schüler trainiert, auf Klangfarben zu achten. Warum lösen bestimmte Instrumente bestimmte Emotionen aus? Warum klingt für uns klassisch komisch und Popmusik irgendwie cool oder angenehm? Wo liegen die Unterschiede? Was sind die Unterschiede in den Instrumenten und so weiter? Also man kann einfach ganz viel Aufmerksamkeit schaffen bei den Schülern, indem man verschiedene Sachen vergleicht, ohne eine Wertung zu machen. Und natürlich sollte man ganz klar die Musik respektieren, die die Kinder mögen. Und wir können denen das vorstellen und dann können die selber entscheiden. So.
Was in der klassischen Musik ganz stark zu merken ist und gerade bei Bruckner besonders zu sehen ist, ist, dass ganz viel von klassischer Musik oder von Popmusik auch in klassischer Musik steckt. Ganz markant ist dieses Thema, was sich in der Sinfonie ganz stark entwickelt, dass man immer nur hört bau, bau, do, bau, 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 bau. Und das kann eigentlich nur von Bruckner geklaut sein. Ebenso findet man da Themen aus irgendwie Star Wars oder zwischendurch findet man was aus Herr der Ringe oder weiß ich nicht, am Ende sogar noch Harry Potter, ich weiß es nicht. Aber das liegt mir tatsächlich am Herzen, irgendwo Schülern zu zeigen, Leute, also ihr müsst es euch ja nicht im Alltag immer anhören, aber tut es nicht irgendwie als was ab, was total lahm ist, weil die aktuelle Musik ja viel neuer und viel hipper ist, sondern das lebt alles voneinander.
Die Ideen der jungen Musiker spiegeln veränderte Vorstellungen von Musikunterricht wider, wie sie sich in den vergangenen 20 Jahren herausgebildet haben. Die Zeiten des sinnfreien Auswendiglernens von Quintenzirkel und Co. scheinen vorbei. Der Deutsche Musikrat fordert in einem Positionspapier zur musikalischen Bildung von 2003 unter anderem: Musikunterricht müsse
Freude an Musik wecken durch eigene wie auch gemeinsame Musizierpraxis, vielfältige Hörerlebnisse und Hörerfahrungen, eigenes musikalisches Gestalten und Erfinden. Im Zusammenhang mit der sinnlich konkreten Erfahrung von Musik Wissen über deren Entstehung, Struktur und Nutzung vermitteln. Die Vielgestaltigkeit der Musik, insbesondere in den Erscheinungsformen der neuen Musik, der populären Musik wie auch der Musik der außereuropäischen Kulturen, mit ihren historischen Einschlüssen und in ihren aktuellen Gestaltungen erschließen.
Mitte der 90er Jahre begannen sich Musikklassen in Deutschland zu etablieren, in denen der reguläre Unterricht weitgehend durch eigenes Musizieren ersetzt wird. Inzwischen haben Bläser- oder Streicherklassen, Chorklassen, Keyboard- oder Orchesterklassen Konjunktur. An dem Projekt Musikalische Grundschule, das Musik in alle Fächer einbezieht und den gesamten Schulalltag musikalisch gestaltet, beteiligen sich mittlerweile etwa 400 Schulen in 6 Bundesländern. Und das viel diskutierte JEKI, jedem Kind ein Instrument, wurde von der nordrhein-westfälischen Landesregierung geradezu JEKIDS, jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen, ausgeweitet.
Das eigene Musizieren ist sozusagen der Humus musikalischer Erfahrungen,
sagt Ortwin Nimczyk. Er ist Präsident des Bundesverbandes Musikunterricht und Professor für Musikpädagogik und Didaktik in Detmold.
Ich kann natürlich immer über Musik reden. Ich kann Sachbeschreibungen machen. Dazu brauche ich noch nicht mal ergriffen zu sein von der Musik. Aber ich kann eigentlich nicht, ohne persönlich ergriffen von der Musik erfasst zu sein, überzeugend musizieren, A, für mich selber und B, natürlich für andere. Von daher ist das Musizieren eigentlich die Grundlage musikalischer Erfahrung. Und das ist auch der richtige Weg, von dem ich dann ausgehend viele andere Umgangsweisen mit Musik in den Musikunterricht einbringen kann. Die unterschiedlichen Kulturen erschließen, theoretische Aspekte, analytische Aspekte von Musik in den Blick nehmen. Das wird alles aber nur Sinn machen, wenn es in mir klingt, also wenn ich die Erfahrung des Musizierens habe.
Ich möchte etwas provozierend behaupten,
schreibt der Musikdidaktikprofessor Christoph Schönherr in seinem Aufsatz »Kann Klassenmusizieren den Musikunterricht ersetzen?«
Ich möchte etwas provozierend behaupten, es komme nicht von ungefähr, dass sich Bläserklassen, Streicherklassen etc. so großer Beliebtheit erfreuen. Denn sie zeigen für Lehrer und Schüler eine Alternative zum traditionellen Musikunterricht auf. Seit Jahrzehnten rangiert das Fach Musik in einschlägigen Studien in der Bewertung durch die Jugendlichen auf den hintersten Plätzen, obwohl nachweislich die Musik für Jugendliche eine zentrale Bedeutung hat. Es ist das Schulfach Musik, das die schlechten Noten erhält. Die positiven Erinnerungen an die Musik in der Schule reduzieren sich meist auf Erlebnisse und Erfahrungen, die die Jugendlichen in den außerunterrichtlichen Angeboten wie Chor, Orchester, Band oder Musical AG hatten. Ganz entscheidend für die Akzeptanz der schulischen Musikangebote ist die Möglichkeit zum eigenen, aktiven Umgang mit Musik.
Derzeit steht vielerorts das Angebot an Musikunterricht selbst in Frage. Musische Fächer werden zugunsten von Mathematik und Naturwissenschaften in den Hintergrund gedrängt. Fast überall mangelt es an qualifizierten Musiklehrern. Und einer Allensbach-Studie zufolge geben fast die Hälfte der Neunt- und Zehntklässler an, keinen regelmäßigen Musikunterricht zu haben. In den Mitgliedern des BSMO hat die Schulmusik sehr engagierte Verfechter. Die Begeisterung für die Musik, die sie an ihre künftigen Schüler weitergeben möchten, liegt beim Jubiläumskonzert in der Weimar Halle buchstäblich in der Luft. Ein anspruchsvolles und beziehungsreiches Programm haben die Musiker erarbeitet. Im Mittelpunkt steht Bruckners 5. Sinfonie, die Glaubenssinfonie, wie sie manchmal genannt wird. Dazu kommen Madrigale von Gesualdo, arrangiert für Bläser und Schlagzeug, und Schönbergs Bearbeitung von Präludium und Fuge, Bachwerkeverzeichnis 552. Und dann eine Zugabe, wie sie wohl nur dieses Orchester geben kann. das Ave Maria von Sergei Rachmaninow. Die Musiker haben ihre Instrumente auf die Stühle gelegt und halten Notenblätter in der Hand. Nach den mächtigen Schlussakkorden der Bruckner-Sinfonie scheint ein Schalter umgelegt. Die Atmosphäre wirkt geradezu sakral. Am Ende Standing Ovations. Ein Publikum, das zutiefst angerührt ist. Und auch die Musiker sind noch sichtlich bewegt. Wie sie das Konzert erlebt haben?
Hochemotional. Also der Bruckner, der entwickelt zwischendrin einfach und aufs Ende zu immer noch mehr. Am zweiten Satz einfach eine Energie, wo man nicht weiß, wohin damit eigentlich. Das ist großartig. Also hochemotional ist definitiv, glaube ich, das Wort, das es am besten trifft. Auch jetzt hinsichtlich der Emotionalität mit der Zugabe, die einfach gesungen wurde, war das zum Beispiel ein Ausschnitt, den ich mir gedacht habe, schöner kann die Welt einfach nicht sein. Und man hat dann definitiv auch bei vielen Orchestermitgliedern gemerkt, dass es schon die ganz tiefste Ebene von Sentimentalität und Emotionen geworden ist.
Ein Jubiläum bietet immer Anlass für den Blick zurück und in die Zukunft. Wie könnte es in 20 Jahren aussehen mit dem Bundesschulmusikorchester? Das Wichtigste, da sind sich alle einig, ist, dass es weitergeht, dass sich immer wieder engagierte Studenten finden, die die Arbeitsphasen ehrenamtlich auf die Beine stellen. Etwas bekannter sollte das Projekt noch werden. Das Publikum war zwar begeistert, hätte aber ruhig zahlreicher sein dürfen. Und in manchen Jahren war es auch nicht einfach, eine vollständige Orchesterbesetzung zusammenzubekommen. In manchen Hochschulen, so vermutet Simon Kannenberg, der Präsident des Trägervereins, landet das Informationsmaterial wohl doch eher in der Ablage als bei den Studenten. Inhaltliche Visionen hat er auch. Warum nicht das Repertoire auf Chorsinfonik ausweiten?
Es muss ja nicht gleich mal 8 sein, aber irgendwie in Richtung Chorsinfonik, Oratorium auch mal zu gehen und dazu entweder den Bundesschulmusikchor zu gründen oder das in Kooperation mit irgendeiner Art von, keine Ahnung, was Landesjugendchor oder einer ähnlichen Veranstaltung zu machen.
Johannes Haslacher, Vizepräsident des Vereins, ist jedenfalls stolz darauf, wie sich das BSMO entwickelt hat.
Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als dass es ja jetzt einfach so weitergeht, wie es angefangen hat, sich zu entwickeln. Mir kommt es ein bisschen vor wie so ein Flieger, der jetzt die letzten Jahre auf der Startbahn immer schneller geworden ist und jetzt gerade vielleicht so dabei ist, wirklich abzuheben.
Der zweite Satz der Sinfonietta für Streicher von Harald Genzmer. Dieses Orchesterstück stand bei der ersten Arbeitsphase des Bundesschulmusikorchesters im Herbst 1995 auf dem Programm. Im Einstand hörten Sie eine Sendung zum 20-jährigen Bestehen des Orchesters. Autorin war Eva Blaskewitz, Sprecher Nina West und Heino Rindler, Technik Thomas Monnerjan. Die nächste Arbeitsphase des Orchesters, das allen Studierenden der Schulmusik offen steht, findet übrigens im September 2016 in Rostock statt.